Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Wege zurück in ihr Land.
Liebe Gemeinde, Sie haben sicher schon einmal eine Geburtsanzeige von frisch gebackenen Eltern in den Händen gehalten. Auf der Karte sind die wesentlichen Informationen des neuen Erdenbürgers zusammengefasst. Wer ist geboren? Wo? Wann? Meistens ist auf der Karte noch ein Bild abgedruckt, sein Gewicht ist angegeben, die Größe, vielleicht noch der Geburtsort. Ähnlich startet Matthäus seinen Bericht aus dem Predigtext von heute Morgen. Steckbriefartig zeichnet er die wichtigsten historischen Eckdaten über Jesus. Seine Geburtsanzeige über Jesus ist kurz und prägnant. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa. Wer ist geboren? Jesus. In Kapitel 1 hat Matthäus eindrücklich vor Augen geführt, wer dieser Jesus ist. Der neue Erdenbürger heißt Jesus und hat einen langen Geschlechtsregister. Seine Linie kann bis zu Abraham problemlos zurückverfolgt werden. Das heißt 2500 Jahre zurück. Damit ist schon mal seine Nationalität geklärt. Er ist Jude und gehört zum Volk Israel. Ja, Jesus steht sogar in der großen Linie des Königs Davids, denn David gilt als der größte König im Alten Testament. Im Alten Testament wird immer wieder verheißen, dass ein gewisser Messias aus dem Stamm Davids kommen soll. Und Matthäus betont in seinem gesamten Evangelium mit Nachdruck, dass Jesus die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen ist. Und er weist dies durch ganz viele verschiedene Stellen und Zitate aus dem Alten Testament nach. Und nun, so berichtet Matthäus, ist dieser lang angekündigte Messias tatsächlich geboren. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie eine solche Geburtsanzeige in den Händen halten würden? Wo ist er geboren? In Bethlehem in Judäa. Jesus stammt nicht nur von David ab, sondern ist auch in derselben Stadt geboren, in der David bereits geboren wurde, in Bethlehem. Bethlehem liegt nur wenige, ungefähr 10 Kilometer südlich von Jerusalem, also ist relativ schnell zu erreichen, fußläufig. Obwohl die Eltern von Jesus aus Nazareth, aus der nördlichen Provinz Galiläa kamen, mussten sie zur Volkszählung nach Bethlehem. Wann ist er geboren? In den Tagen des Königs Herodes. König Herodes gehört nicht zum Volk der Juden, sondern zu dem Volk der Idumäer. Aus diesem Grund wurde er von vielen Juden nicht als rechtmäßiger König anerkannt. Und doch behauptet er von sich, der König der Juden zu sein. So wurde er von den Römern eingesetzt. Er regierte von 37 vor Christus bis, aufgepasst, 4 vor Christus. Augenblick mal, wenn Jesus zur Zeit des Königs Herodes geboren wurde, Herodes aber nur bis 4 vor Christus im Amt war, wie kann das dann funktionieren? Ist das nicht wieder eines der vielen Beispiele, dass die Bibel nicht wirklich ernst zu nehmen ist? Wie kann das sein, wenn Jesus zur Zeit dieses Königs geboren wurde? Die Zeiteinteilung, wie wir sie heute kennen, vor Christus, nach Christus, wurde erst später, circa im 6. bis 8. Jahrhundert nach Christus, durch Mönche eingeführt. Der federführende Mönch wählte die Geburt Jesus als Bezugspunkt, als Nullpunkt sozusagen. Ab dem 11. Jahrhundert erst wurde diese Zeiteinteilung dann auch offiziell durch die römisch-katholische Kirche in Gebrauch genommen. Dabei unterlief der Mönch tatsächlich einen Fehler. Jesus wurde nicht um 1 nach Christus, das Jahr 0 gibt es nicht in der historischen Geschichtszählung, geboren, sondern einige Jahre früher, circa zwischen 7 bis 4 vor Christus. Das heißt, der Fehler liegt nicht in der Bibel, sondern tatsächlich bei einem Mönch aus dem 6. bis 8. Jahrhundert nach Christus. Wir haben ganz exakte Angaben über das Wann der Geburt von Jesus. Folgende Herrscher regierten laut den Berichten von Matthäus und Lukas zum Zeitpunkt der Geburt von Jesus. Herodes der Große, Augustus, der seinerseits 27 vor Christus bis 14 nach Christus regiert hatte, und Quirinius als Statthalter in Syrien. Dies zeigt, Jesus wird in eine konkrete Welt hineingeboren, in eine Welt, in der es Herrscher gibt, konkrete Orte, die wir heute noch aufsuchen können, Eltern, die sich auf dem weiten Weg machen mussten. Jesus wird in die Welt der Tische und Bänke hineingeboren. Die Evangelisten und hier beispielhaft Matthäus berichten als über historische Ereignisse. Der Literaturhistoriker C.S. Lewis bringt es so auf den Punkt. Als Literaturhistoriker bin ich restlos davon überzeugt, dass die Evangelien keine Legenden sind. Was immer sie auch sonst sein mögen, ich habe sehr viele Legenden gelesen und es ist für mich eindeutig, dass die Jesusgeschichten nicht in die Gattung passen. Sie sind nicht kunstvoll genug, um Legenden zu sein. Matthäus beginnt seinen Bericht über die Fakten, wer, wo, wann. Doch dabei möchte er nicht stehen bleiben. Nein, er möchte in diesem Abschnitt seines Evangeliums über eine Begegnung berichten, die eine ganze Stadt auf den Kopf stellt. Er berichtet über drei Personengruppen, die in ganz unterschiedlicher Weise auf die Geburt des Messias Jesus reagieren. Und diese drei Reaktionen wollen wir im Folgenden etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und das Thema heute Morgen lautet: Ein Regent, drei Reaktionen. Ein Regent, drei Reaktionen. Und er beginnt mit dem Bericht von den Magiern aus dem Morgenland. Ich lese ab Vers 1b. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Die Weise aus dem Morgenland oder auch die Magier aus dem Morgenland, wie einige andere Übersetzungen sagen. Das klingt doch nun wirklich nach Legende, oder? Die drei Magier, Kaspar, Melchior und Balthasar. Doch sehen Sie genau hin. Leider setzen wir häufig bereits Brillen von eigenen Meinungen auf, wenn wir uns Bibeltexte anschauen. Auffällig ist hier, dass hier überhaupt gar keine Namen genannt werden. Ja, und das ist vielen nicht bekannt, noch nicht einmal eine Personenanzahl. Hier ist nirgendwo die Rede von gewissen drei Weisen, sondern es wird nur im Plural gesprochen. Mehrere Weisen, mehrere Magier werden hier bezeichnet. Das Einzige, was Matthäus hier berichtet, ist, dass es eben mehrere gewesen sein müssen. Sie kommen aus dem Morgenland, was am ehesten die Region Irak-Iran bezeichnet, damals Mesopotamien. Dort, wo viele der Juden im Exil leben mussten und einige zur Zeit von Jesus immer noch lebten. Es gab noch immer eine große jüdische Gemeinde im Bereich Mesopotamien. Aber was genau waren das für Leute? Was soll man sich unter der Bezeichnung Weise oder Magier vorstellen? Die Magier waren keine dunklen Okkultisten, sondern eine Mischung aus Wissenschaftlern und Sterndeutern. Sie hatten in der Regel sehr hohe Positionen in ihrem Land inne und verfügten über Macht, Ansehen und Geld. Es lohnt sich also, die Bibel ganz genau anzuschauen. Sie selbst ist häufig der größte Beweis dafür, dass sie die Wahrheit lehrt. Denn gerade in ihren historischen Details beweist sie sich immer als extrem zuverlässig. Von diesen Weisen wird nun berichtet, dass sie einen Stern im Morgenland gesehen haben. Was genau soll das für ein Stern gewesen sein? Astronomen haben sich immer wieder mit dem Phänomen dieses Sterns auseinandergesetzt. Sie haben errechnet und beweisen können, dass im Jahr 7 vor Christus es circa dreimal dazu kam, dass die Planeten Jupiter und Saturn in einer auffälligen Konstellation erschienen. Diese Konstellation zeigte sich in einer besonderen Lichterscheinung am Himmel. Möglicherweise ist hier von einer solchen Planetenkonstellation die Rede. Diese Konstellation von Jupiter und Saturn wurde nämlich damals interessanterweise als Hinweis darauf gedeutet, dass ein neuer König geboren werden sollte. Das wäre eine mögliche Erklärung für diesen Stern. Sehr wahrscheinlich haben die Magier zusätzlich einige Schriften des Alten Testaments vorliegen, denn die Juden haben eine lange Zeit in diesem Gebiet gelebt und lebten dort noch und hatten selbstverständlich alttestamentliche Schriften mit nach Mesopotamien gebracht. Zur Zeit Jesu gab es immer noch eine große jüdische Gemeinde im Morgenland. Der Stern zeigte ihnen auf, dass etwas Besonderes passiert sein muss. Und durch die Schriften waren sie wahrscheinlich auf den Ort des Geschehens gekommen, Israel. Für Schreibtischwissenschaftler sind dies alles interessante Überlegungen, die man in Ruhe bedenken kann, um sich dann dem nächsten Thema zuzuwenden. Doch nicht für diese Magier. Sie wollten es wissen, sie packte die Neugierde. Für sie war es nicht nur eine theoretisch abzuhandelnde Forschungsfrage. Diese Magier machen sich auf den weiten und monatelangen Weg, um den neugeborenen König zu verehren. Sie belassen es eben nicht bei den Forschungen aus sicherer Distanz. Sie lassen ihre Schreibtische, ihre Bibliotheken und ihre Fernrohre stehen und brechen auf, um sich mit ihren eigenen Augen überzeugen zu lassen. Es war kein Tagesspaziergang, um aus Mesopotamien nach Israel zu kommen. Sie werden einige Monate unterwegs gewesen sein, sodass es gut sein kann, dass sie gerade im Sommer bei glühender Hitze ankamen, genau wie bei uns gerade in Hannover. Voller Hoffnung kommen sie nun in die Hauptstadt Israels in der festen Überzeugung, hier weitere Antworten zu finden. Sie kommen mit der brennenden Frage, Vers 2, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Nun, einen König sucht man gewöhnlicherweise am Königshof und so machen sie sich auf zum König Herodes. Ganz unbemerkt dürfte das nicht vonstatten gegangen sein. Angesehen wie die Magier waren, werden sie in einer größeren Karawane die weite Strecke hinter sich gebracht haben. Und nun schlägt eine große Karawane von reichen Magiern auf und stellt die Frage, die ihnen unter den Nägeln brennt. Wo ist der König? Der amtierende König Herodes ist doch eigentlich der König der Juden, auch wenn viele Juden es nicht akzeptieren wollten. Und nun soll er Nachwuchs bekommen haben? Davon wusste er nichts. Bestürzung macht sich breit. Ist da ein Kind, von dem er nichts weiß, welches zukünftig seinen Thron besteigen wird? Herodes zeichnete einen Hunger nach Macht aus. Er hat mehrere Male einige seiner engsten Familienangehörige über die Klinge springen lassen, weil er befürchtete, dass sie seinen Thron einnehmen würden. In Jerusalem herrschte eine große Messias-Erwartung. Was, wenn die Fremden recht hatten? War es endlich so weit, dass der Messias tatsächlich geboren ist? Der König reagiert jedoch ganz anders als die Magier. Ihn packt der Schrecken und die Abneigung. Er möchte seine Macht um jeden Preis erhalten. Er ruft die religiöse Elite des Landes, um von ihnen eine Antwort auf die Frage der Magier zu bekommen. Er möchte von ihnen wissen, wo der Christus geboren wurde. Schauen Sie genau hin. Interessant ist, dass der König Herodes hier plötzlich nicht von einem König spricht, obwohl er danach befragt wurde, sondern von einem Christus, auf Griechisch Messias. Das heißt, er hat sofort verstanden, dass es sich hier nicht um einen normalen König handelt, sondern um den Messias, denn auch er kannte ganz sicher viele Schriften des Alten Testaments. Wo der Messias geboren werden sollte? Die religiösen Leiter wissen auf Anhieb die Antwort. Dafür müssen sie nicht lange in ihren Schriftrollen nachschauen. Sie müssen nicht erst eine Studie anstellen. Sie sind mit dem Alten Testament groß geworden, haben es schon sehr früh auswendig gelernt und präsentieren es auch immer wieder voller Stolz. Sie sind die Hüter des Alten Testaments. Sie sind die wahren Experten. Ihre Antwort findet sich schnell in Micha Kapitel 5, Vers 1 und 3. Und Matthäus fasst es uns dankbarerweise in Matthäus 2, Vers 6 zusammen. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Sie kennen die Antwort. Vermutlich würden sie auf Anhieb alle Stellen über den Messias, die auf den Messias hinweisen, auswendig zitieren können. Und jetzt kommen Wissenschaftler von weit her und sagen, dass genau dieser Messias, der in Micha 5 angekündigt wurde, das Licht der Welt erblickt hat. Was passiert? Ziehen sie sofort los? Es sind ja nur 10 Kilometer bis nach Bethlehem. Vor Ort sein, um zu sehen, wie der Messias das Licht der Welt erblickt, wie der Messias groß wird. Doch erstaunlicherweise passiert nichts. Sie werden als Experten vor Herodes und den Magiern geladen und ziehen dann wieder in ihr altes Leben zurück mit ihren Schriften und den Gesetzen. Sie reagieren auf den Messias in gleichgültiger Ablehnung. Ihre Reaktion auf den lang ersehnten Messias ist, und das ist der erste Punkt heute Morgen, gleichgültige Ablehnung. Ein Regent, drei Reaktionen. Die erste Reaktion, die wir hier sehen anhand der Pharisäer und Schriftgelehrten, ist erstens, gleichgültige Ablehnung. Was war das eigentlich für eine Truppe, die Pharisäer und Schriftgelehrten? Die Pharisäer haben den lebendigen Glauben an Gott umfunktioniert in eine tote Religion, in der es um das Einhalten vieler Gesetze und Gebote geht. Sie entwickelten aus den von Gott gegebenen Geboten in den Mosebüchern ein riesiges Konstrukt von Geboten, die es einzuhalten galt. Jesus hat später die Pharisäer und Schriftgelehrten sehr hart ins Gericht genommen. Doch an diesem Punkt war Jesus ja noch ein Kleinkind. Es kommen Wissenschaftler und Sterndeuter aus einem fernen Land und fragen danach, wo der Messias geboren werden soll. Und was tun die Experten des Alten Testaments? Sie geben die korrekte Antwort, indem sie aus Micha 5 zitieren. Und dann kehren sie zurück in ihr altes Leben. Sie lässt es scheinbar völlig kalt, dass sich hier gerade Prophezeiungen aus dem Buch erfüllen, das sie seit ihrer Kindheit an studieren. Sie waren nicht daran interessiert, dass sich etwas in ihrem Leben änderte. Warum auch? Sie hatten eine gute Stellung im Volk. Sie standen an der Spitze der Gesellschaft. Sie waren angesehen. Sie hatten alles erreicht, was man in Israel erreichen konnte. Sie konnten vor Gott stehen und sich auf die eigene Schulter klopfen, denn schließlich hielten sie ja nicht nur Gottes Gebote, sondern auch darüber hinaus viele, die sie selbst konstruiert hatten. Vielleicht kennen Sie das. Sie haben sich gut in ihrem Leben eingerichtet, haben beruflichen Erfolg. Sie haben ein abgesichertes Leben. Der Garten vor ihrem Haus ist gepflegt. Hin und wieder besuchen sie ein kulturelles Ereignis. Sie kümmern sich um ihre Familie und sie sind zufrieden, so wie es ist. Sie wollen unter keinen Umständen, dass sich der Status quo ändert. Die großen Fragen des Lebens werden ausgeklammert. Warum sind sie auf der Welt? Hat das Leben einen Sinn? Was kommt nach dem Tod? Um diese Fragen machen sie lieber einen großen Bogen. Sie haben doch ihr kleines, beschauliches Leben. Warum dann die großen Fragen stellen? Für Jesus ist jetzt gerade keine Zeit. Er würde alles nur durcheinander bringen. Denn das würde ja bedeuten, dass nicht mehr Sie das Heft in der Hand halten. Dass nicht mehr Sie Chef Ihres Lebens sind. Es kostet zu viel, daher entscheiden Sie sich lieber, wie die Pharisäer, für gleichgültige Ablehnung. Es kann sogar sein, dass Sie religiös erzogen wurden. Sie kennen die Bibel, waren mal im Kindergottesdienst oder bei der Konfirmation. Da muss man doch jetzt nicht übertreiben, oder? Da ist ein junger Mann, Maximilian. Er ist religiös groß geworden. Im Studium lernt er überzeugte Christen kennen. Er ist fasziniert, dass die Christen die wirklich großen Fragen stellen, dass sie die nicht einfach ausklammern wie seine anderen Kommilitonen. Er knüpft enge Kontakte zu ihnen, kommt in den Studentenkreis und beginnt in der Bibel zu lesen. Doch dann merkt er, dass er sich entscheiden muss. Er merkt, dass es um mehr geht als bloß äußere Handlungen. Es geht an sein Leben, an sein geordnetes Leben. Er muss sich entscheiden für Jesus und damit dafür, ihn wirklich ernst zu nehmen und die Führung seines Lebens zu übergeben oder gegen ihn. Nach längerem Hin und Her entscheidet er sich schließlich gegen Jesus. Zu lieb ist ihm sein altes Leben, zu sehr hängt er an seinem Status quo, genau wie die Pharisäer. Die Pharisäer lehnen Jesus gleichgültig ab. Ganz anders Herodes. Er sieht seine Macht bedroht. Er beansprucht für sich, der König der Juden zu sein. Er hat ein brennendes Interesse daran, zu erfahren, wo der neue König geboren ist. Vers 7 bis 8, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Herodes sieht seine Macht bedroht und reagiert ganz anders als die Pharisäer, nicht mit gleichgültiger Ablehnung, sondern zweitens mit hinterlistiger Anfeindung. Hinterlistige Anfeindung. Wir wissen aus verschiedenen Quellen, dass Herodes machtbesessen war. Er scheute nicht davor zurück, einzelne Familienmitglieder kaltblütig umzubringen, wenn er nur den Verdacht hatte, dass sie ihm den Thron streitig machen wollten. Entsprechend paranoid verhält sich Herodes auch hier. Jede einzelne Information, die er von den Magiern bekommen kann, ist wertvoll. Er erkundigt sich, wann der Stern den Magiern erschienen war. Vermutlich erhofft er sich dann aus der Rechnung davon, genau rekonstruieren zu können, wie alt Jesus jetzt bereits gewesen sein muss. Später, in dem weiteren Abschnitt, wird er alle Jungen im Gebiet von Bethlehem töten lassen, die jünger als 2 Jahre sind. Daher können wir schlussfolgern, dass die Geburt von Jesus circa 1 bis 2 Jahre zu dem jetzigen Zeitpunkt zurückliegt. Und dann sendet er die Magier nach Bethlehem mit der heuchlerischen Begründung, er wolle dann ebenfalls kommen, um den König anzubeten. Herodes begegnet dem neugeborenen König in hinterlistiger Anfeindung. Herodes wusste, dass er nur 2 Möglichkeiten hatte. Entweder er akzeptierte den neuen König der Juden oder er versuchte, ihn aus der Welt zu schaffen. Herodes regierte zu dem jetzigen Zeitpunkt bereits seit 33 Jahren. Vermutlich würde er in 20 Jahren, wenn Jesus groß genug wäre, sowieso nicht mehr unter den Lebenden sein. Doch Herodes schiebt diese Überlegung beiseite. Das Einzige, was ihn interessiert, ist seine Macht. Er lehnt Jesus ab, indem er ihn hinterlistig und später dann auch öffentlich bekämpft. Viele Diktaturen stehen in der Linie von Herodes und bekämpfen Jesus und seine Nachfolger. Mao Zedong, Hitler, Stalin, Boko Haram, der IS. Kim Jong-un in Nordkorea bekämpft seit vielen Jahren massiv die Christen. Selbst der Besitz einer Bibel steht unter Strafe und führt dazu, dass die gesamte Familie in Arbeitslager geschafft wird. Zum jetzigen Zeitpunkt sitzen ca. 40.000 bis 50.000 Christen in Arbeitslagern, wo sie wie Tiere gehalten werden, Hunger leiden und bis zum Tod arbeiten müssen. Sie erfahren die Anfeindung des Diktators Kim Jong-un in voller Härte. Einer, der diese Verfolgung selbst erlebt hat, ist Cho aus Nordkorea. Aufgrund der großen Hungersnot in Nordkorea aßen Cho und seine Familie sogar Baumrinde und Gras. Doch leider kamen durch die Hungersnot seine Eltern, seine Frau und sogar seine kleine Tochter ums Leben. Cho sah keinen Sinn mehr in seinem Leben und flüchtete nach China, obwohl es unter großer Strafe stand. In China erfuhr er dann schließlich von Jesus Christus und wurde Christ. Als Cho andere nordkoreanische Flüchtlinge suchte, um ihnen zu helfen, wurde er von der chinesischen Grenzpolizei gefasst, verhört und gefoltert. Dann wurde er in ein Arbeitslager nach Nordkorea gebracht. Dort wurde er grausam gequält. Er berichtet, dass viele seiner Mitgefangenen unter dieser schweren Arbeit und den Misshandlungen starben. Doch Cho überlebte und wurde nach 6 Monaten Arbeitslager schließlich überraschend freigelassen. Inzwischen gelang ihm die Flucht über China nach Südkorea. Er sagt, ich war auch nicht besser als die nordkoreanischen Beamten. Damals bei meiner ersten Flucht hätte ich jeden getötet, aber dann habe ich Jesus kennengelernt. Seither sehe ich alles ganz anders. Er hat mich gerettet und darum will auch ich meinen Peinigern vergeben. Jesus sagte später dann in Johannes 15, Vers 20, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Aber es muss nicht immer die große politische Bühne sein, auf der Jesus bekämpft wird, wie Herodes und später die Diktatoren, die in seiner Linie stehen. Jesus wird sehr häufig auch auf persönlicher Ebene angefeindet, mit Füßen getreten. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ist es Ihnen egal, dass Jesus mit dem Anspruch auftritt, der König zu sein? Vielleicht lachen Sie darüber, spotten über den Glauben und kümmern sich nicht weiter um die biblischen Gebote. Jesus kommt in diese Welt mit dem Anspruch, der verheißene Messias zu sein. Er kommt mit dem Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Herodes hatte Jesus maßlos unterschätzt. Er bekämpft ein wehrloses Baby, von dem er ausgeht, dass er ihm einmal den Thron streitig machen könnte. Wobei er vermutlich bereits ahnte, dass dieser Messias, wie er ihn ja selbst nannte, mehr war als ein normaler König. Jesus unterscheidet sich nämlich massiv von einem gewöhnlichen König seiner Zeit, massiv von dem König Herodes. Jesus ist ein König, dessen Reich nicht an Ländergrenzen von Ländergrenzen markiert wird. Er wird später dem amtierenden Statthalter von Pilatus wird er gefragt in Johannes 18, Vers 33, bist du der König der Juden? Auch hier wieder dieser Begriff König der Juden. Und Jesus antwortet darauf, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Jesus ist kein gewöhnlicher König. Sein Reich lässt sich nicht auf der Weltkarte einzeichnen. Denn zu diesem Reich gehören Menschen auf der gesamten Erde, die ihn als ihren König annehmen. Das Reich, über das Jesus herrscht, ist ein Reich der Herzen, die Jesus als ihren Herrn bekennen. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass Jesus sich den einzelnen Menschen nicht aufdrängt. Er befiehlt niemand, Teil seines Reiches zu werden. Nein, er bittet, er lädt ein. Wie in unserem Wochenspruch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Frieden geben. Er zwingt niemanden. Doch das bedeutet nicht, dass Jesus weniger Macht hätte als gewöhnliche Könige. Im Gegenteil, er hat deutlich mehr Macht. Er kündigt an, dass er am Ende als Herrscher, als mächtiger Herrscher kommen wird. Und dann wird er in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Souveränität kommen. Jeder wird ihn dann als den anbeten, der er wirklich ist, dem König und Herrscher der gesamten Erde. Jedoch heißt es dann für die, die ihn ablehnen, dass sie nicht mehr Rettung erfahren können. Doch jetzt lädt Jesus ein, ihn als den König und Herrn anzunehmen. Wie reagieren sie auf diesen König? Lehnen sie ihn ab, genau wie Herodes oder wie die Schriftgelehrten? Wir haben gesehen, wie die beiden darauf reagieren, mit gleichgültiger Ablehnung und mit hinterlistiger Anfeindung. Aber wie reagieren die Weisen? Wie reagieren die Magier auf den König? Der Bericht bricht ja an dieser Stelle glücklicherweise nicht ab. Nein, die Magier, die nun viele Wochen, viele Monate gereist waren, sind nun kurz vor dem Ziel. In Jerusalem erfahren sie, dass sie nur noch 10 Kilometer reisen müssen bis nach Bethlehem. In Vers 9 heißt es, und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Kaum entfernen sie sich von Jerusalem, werden sie auf direktem Weg nach Bethlehem begleitet. Sie brauchen für diese Strecke keine Karte oder ein Navi. Nein, der Stern, den sie in ihrer Heimat bereits gesehen hatten, war plötzlich wieder da und leitete sie nach Bethlehem. Sie sahen den Stern und freuten sich. Das war die Bestätigung dafür, dass sie sich zurecht aufgemacht hatten. Es stimmte. Sie waren wirklich auf dem Weg zum neugeborenen König, zum Messias. Und nun endlich gehen sie zu dem Stall. Nein, was steht hier? Vers 10 bis 11. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Auch dieser Teil der Legenden stimmt nicht mit den historischen Berichten überein. In der Zwischenzeit, wir wissen, dass Jesus jetzt mindestens ein bis zwei Jahre alt gewesen sein muss, wird Josef sicher eine bessere Bleibe für seine Familie gesucht haben und hat ein Haus ausgesucht als neue Heimat. Und dort gehen die Magier nun hinein und finden den König Jesus, ein kleines Kind. Und was ist ihre Reaktion? Nehmen sie das kleine, süße Baby auf den Arm und knuddeln es? Trinken sie einen Kaffee mit der Mutter? Das Erste, was sie tun, ist wirklich erstaunlich. Sie fallen auf ihre Knie und beten an. Sie verehren dieses kleine Kind Jesus. Sie beten Jesus an. Und daher lautet der letzte Punkt unserer Predigt und die letzte Reaktion, die wir uns anschauen wollen, freudige Anbetung. Sie reagieren auf Jesus mit drittens freudiger Anbetung. Sie vollziehen keine Pflichtübung, wie es häufig bei großen Gästen praktiziert wird, der formelle Händedruck, das obligatorische Lächeln, feine Kleidung. Nein, sie begegnen diesem Kleinkind als einem König. Ihr Verhalten ist nicht einstudiert. Sie entspringt tiefer Ehrerbietung. Ihre Freude darüber, den Messias nun zu treffen, kennt keine Grenzen. Ihre Anbetung ist echt. Und so können sie nicht anders, als auf ihre Knie zu fallen. Und genau das macht im Kern wahre Anbetung aus, zu erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist, der König, der von Gott gesandt ist, der Retter der Welt. Und dann entsprechend darauf zu reagieren, sich selbst klein zu machen und ihn groß, ihn verherrlichen, also die wahren Verhältnisse anzuerkennen. Ich, klein und völlig abhängig auf der einen Seite und er, Jesus Christus, groß und herrlich auf der anderen Seite. Wie kann das geschehen? Anhand von diesem kurzen Bericht über die Magier lässt sich gut auf den Punkt bringen, worum es bei der Anbetung wirklich geht. Die Magier machen sich nicht auf, um stimmungsvolle Momente zu erleben oder emotionale Hochgefühle zu haben. Sie brechen auf, weil sie durch Studium einiger alttestamentlichen Schriften und einer Sternkonstellation wissen, ein neuer König ist da. Und als sie endlich Jesus gefunden haben, bringen sie ihre Ehrfurcht und Ehrerbietung zum Ausdruck. Sie knien sich hin und sie bringen ihm Geschenke. Und sie sind voller Freude. Hier fehlt vieles von dem, was man allgemein hin unter einem erfüllenden Worship-Erlebnis verstehen würde. Lichterschau, Musik, Hochgefühle. Darum geht es bei der Anbetung nicht. Es geht ganz zentral um die Person, Jesus Christus. Anbetung beginnt dort, wo sich der lebendige Gott uns Menschen offenbart. Er offenbart sich, indem er seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt schickt. Und was soll unsere Reaktion auf die Offenbarung von Jesus Christus sein? Die einzig angemessene Reaktion sehen wir hier bei den Magiern. Anbetung. Das heißt, niederfallen, sich unter ihm beugen. Anbetung wird ausgelöst dadurch, dass Gott zu uns redet durch sein Wort, indem er uns Jesus Christus offenbart. Und darauf sollen wir antworten, indem wir uns ihm unterordnen. Gehorsam üben gegenüber seinem Willen, seine Wahrheit erkennen. Und das bedeutet nicht bloß zur Kenntnis zu nehmen, sondern darauf in tiefer Ehrfurcht zu reagieren. Anbetung beginnt damit, dass ich verstehe, wer Gott ist. Anbetung beginnt mit dem Erkennen Gottes und mit der Konfrontation von Wahrheit. Die einzig angemessene Reaktion darauf ist Anbetung. Das heißt, sich niederbeugen, demütigen, gehorsam sein gegenüber seinem Willen. Die Magier drücken ihre Anbetung aber auch durch mitgebrachte Geschenke aus. Gold, Weihrauch und Myrrhe haben sie in ihrem Gepäck. Das sind Geschenke, wie sie nur Königen gebracht wurden. Das sind wertvolle Luxuswaren. Josef und Maria, wissen wir, waren sehr arm. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass sie beim Opfer für Jesus im Tempel kein großes Tier finanzieren können. Stattdessen können sie nur eine kleine Taube opfern. Das Zeichen dafür, dass sie wirklich zur armen Schicht gehören. Und nun schickt Gott diese Karawane aus dem Osten vorbei, die wertvolle Geschenke mitbringen. Vermutlich hat das Gold ihnen überhaupt erst die Flucht nach Ägypten ermöglicht. Aber die Magier bringen ja nicht die Geschenke mit, um die Finanzierung der jungen Familie zu gewährleisten und abzusichern. Nein, sie bringen diese Geschenke als Ausdruck dafür, dass sie Jesus als den anerkennen, der er wirklich ist, als König dieser Welt. Was zeichnet diesen neuen König aus? Warum wird er von den Engeln, von den Hirten und von den Magiern angebetet? Was ist der Unterschied zwischen dem König Herodes, zwischen anderen Herrschern und Jesus Christus? Jesus Christus lädt alle ein, Teil seines Reiches zu werden. Als Erwachsener wird er später durch die Dörfer Israels ziehen, wie wir gerade auch im Markus-Evangelium studieren, um von dem neuen Reich zu erzählen, vom Evangelium. Er lädt sie ein, ebenfalls hineinzukommen. Aber wie kann man Bürger dieses Reiches werden? Wie wir ja bereits gesehen haben, ist dieses Reich nicht auf der Weltkarte fassbar. Ich kann also keinen Antrag auf Einbürgerung stellen. Wie kann ich hineingelangen? Jesus sagt, dass er selbst der Schlüssel zu diesem Reich ist. Wer teilhaben möchte am Reich Gottes, der muss an Jesus Christus glauben. In Johannes 10, Vers 9 drückt er es folgendermaßen aus. Da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und da erklärt er auch gleich den Grund, warum wir in dieses Reich kommen sollten, warum wir seiner Einladung Folge leisten sollten. Jesus erklärt, dass es in der unsichtbaren Welt zwei Reiche gibt. Das Reich, über das Gott regiert, und das Reich seines Gegenspielers, der Satan. Jeder von uns gehört von Geburt an zum Reich des Satans. Genauso wie jeder automatisch von Geburt an zu einem ganz bestimmten Land gehört. Seitdem der Mensch sich gegen Gott gestellt hat, hat er die Seiten gewechselt, hat er von der Seite Gottes auf die Gegenseite gewechselt. Und seitdem sind wir abgeschnitten von Gott, sind wir getrennt von Gott. Das Dramatische daran ist, wir können von uns aus die Grenze zu Gott nicht mehr überschreiten. Selbst wenn wir gute Taten vorzeigen würden, selbst wenn wir religiöse Handlungen vollziehen, wir bleiben immer außerhalb des Reiches Gottes. Es muss jemand von Gottes Reich in unser Reich hineinkommen. Es muss jemand von Gottes Welt in unsere Welt hineinkommen und uns dann mit hineinnehmen zu Gott. Und genau das tut Jesus. Er ist aus Gottes für uns nicht sichtbarer Welt gekommen und er hat den Graben, der uns von Gott trennt, überwunden. Wie hat er das getan? Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Worin besteht unsere Schuld, die die Bibel auch Sünde nennt? Sie besteht darin, dass wir Gott völlig ausklammern aus unserem Leben, uns um uns selbst drehen, uns um unsere eigenen Bedürfnisse drehen und dass wir Gott letztlich mit Füßen treten. Dabei ist es egal, ob wir einfach nur gleichgültig gegenüber Gott eingestellt sind, wie die Pharisäer, oder offen feindlich, wie Herodes. Jesus begleicht unsere Schuld, indem er die Strafe trägt, die wir eigentlich tragen müssten. Der König der Welt opfert sich selbst, um uns den Zugang zu Gott zu ermöglichen. Es ist unglaublich, dass Jesus das für uns tut. Und nun lädt er uns ein, an ihn zu glauben. An ihn glauben, das bedeutet, dass wir einsehen, dass wir nur durch Jesus Zugang zu Gott bekommen können. Nur durch seinen Opfertod können wir Teil des Reiches Gottes werden. Wir können Vergebung bekommen, indem wir ihn anrufen und ihn darum bitten. Jesus macht den Weg frei. Und nun bist du herausgefordert, dich diesem König gegenüber zu verhalten. Wie entscheidest du dich? Die Pharisäer entschieden sich für gleichgültige Ablehnung. Herodes lehnt sich mit all seinen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Jesus auf. Er begegnet Jesus mit hinterlistiger Anfeindung. Wer Jesus ablehnt, der bleibt getrennt von Gott. Diese Trennung setzt sich nach dem Tod unumkehrbar fort in einer ewigen Trennung von Gott, die Bibel Hölle nennt. Was tun die Magier? Wahrscheinlich werden sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht die volle Tiefe des Evangeliums verstanden haben. Schließlich war Jesus zu dem Zeitpunkt noch ein Kleinkind. Aber sie haben sicher verstanden, dass hier nicht bloß ein neuer politischer König geboren ist. Nein, sie müssen begriffen haben, dass hier ein besonderer König geboren war. Der Messias, der Erlöser. Und sie reagieren in freudiger Anbetung. Ihre Freude kennt keine Grenzen. Sie knien sich vor Jesus nieder. Dass dies nicht nur eine äußere Handlung ist, zeigt sich im letzten Vers, in Vers 12. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Sie wurden angewiesen, passivum divinum, der göttliche Passiv. Wir wurden von Gott angewiesen und sind Gottes Anweisung ohne Wenn und Aber gefolgt. Hier zeigt sich, dass ihre Anbetung nicht nur ein kurzer, emotionaler und vielleicht rührseliger Augenblick war. Nein, ihre Anbetung war echt. Denn Anbetung meint, dass wir Jesus als den König verherrlichen, indem wir tun, was er von uns möchte. Wir müssen glücklicherweise nicht mehr wie die Magier Sterne deuten oder uns mit Fragmenten aus dem Alten Testament zufrieden geben. Gott gibt uns sein Wort. Hier offenbart er sich uns. Er zeigt sich uns, wer er wirklich ist. Jesus Christus kommt in diese Welt als Retter. Wie reagierst du auf ihn? In gleichgültiger Ablehnung? In hinterlistiger Anfeindung? Oder drittens, in freudiger Anbetung? Mach es den Magiern gleich. Bleib nicht bei den Studien, bei theoretischen Überlegungen. Klammer dich nicht an dein gewohntes Leben, deinen Status quo, sondern brich auf aus deinem alten Leben und erkenne Jesus Christus als den an, der er wirklich ist, als den König der Welt, als deinen persönlichen Erretter. Und dann wird aus dem unpersönlichen Regenten dein Regent. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.